Also wir sehen hier auch einen starken Trend im Bereich Mitteldeutschland. Vielleicht noch ergänzend, ich glaube, aus unserer Sicht hat das auch so ein bisschen das Thema Nachholeffekte, die wir hier in den Lagen haben. Die Attraktivität der Lage ist, glaube ich, erst in der jüngsten Vergangenheit bei vielen angekommen.
Der Blick, den wir da momentan haben sollten, ist der, welche Märkte funktionieren, wo wird gerade was umgesetzt. Also es ist nicht einfach nur wild drauf losbauen, dass ich gebaut habe, sondern auch wirklich gucken, muss ich mich in ein Cluster, wo gerade wahnsinnig viel eben umgesetzt wird, spekulativ. Da würde ich sagen, naja, da warte ich lieber ein bisschen. Deswegen ist eher der Blick auf die spezielleren Lagen mit dem Verständnis für diese Lagen, also wirklich den Mikrostandort genau zu analysieren, das ist eher so ein bisschen der Weg, den ich da sehe. Wir analysieren tatsächlich auch für jede Ansiedlung, die wir machen, genau das. Wo kriegt der Nutzer, der da hinkommt, denn noch Leute? Weil wenn er jetzt ein automatisches Hochregallager hat, dann ist das jetzt nicht ganz so entscheidend. Aber wenn da ein paar Leute arbeiten sollen, dann wäre es ganz gut, wenn die da auch sind und nicht erst hinziehen oder hinpendeln müssen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als Logistik-Hotspot. Genau darüber habe ich bei der Real Estate Mitteldeutschland in Leipzig mit Fabio Kirchgessner von Panattoni, Adrian Zellner von Garbe Industrial Real Estate und Maximilian Tappert von HIH gesprochen. Unser Gespräch dreht sich natürlich um Ansiedlungen, die Chancen und Risiken, beispielsweise die mit Intel für Magdeburg verbunden sind. Wir reden über Fachkräfte, den dringenden Wunsch nach Flächen in Dresden, die Akzeptanz von Logistik, Bestandssanierung und die Daseinsberechtigung alter Hallen. Gedanklich reisen wir nach Kabelsketal, Bitterfeld-Wolfen, Frankenberg, Gera, Schmölln, Ottendorfer Griller. Mitteldeutschland im Logistikfokus eben. Bevor es mit den drei Herren losgeht. Die Real Estate Mitteldeutschland war als größter Standortkongress für die drei Bundesländer wieder ein großer Erfolg. Und das natürlich auch dank vieler Partner. Daher hier an dieser Stelle besonderen Dank an unsere Premium-Partner, die Stadtwerke Leipzig und die Zyplin AG. Und allen anderen Partnern hier ganz fix aufgezählt gilt ebenfalls unser Dank. BF Real Estate Finance, Bosch Thermotechnik, Charge One, GTEC Group, JLL, den KLM-Architekten der Landesbank Baden-Württemberg, Preishappel, Schindler Deutschland, Sirius Facilities, der Sparkasse Leipzig, der Stadt Chemnitz und Wessling Consulting Engineering. Und jetzt viel Spaß und wir sind gespannt, was Tobias Kastner sagt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Yvette Wagner, ich bin von Immocom. Einige kennen mich vielleicht, Immobilieros Podcast läuft jede Woche. Freue mich, also es ist mein erster Live-Podcast. Ja, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich habe mir auf jeden Fall große Verstärkung an die Seite geholt. Den hier im Raum befindlichen Personen muss ich eigentlich die drei Herren hier vorne nicht vorstellen. Ich mache es aber trotzdem mal. Fabio Kirchgessner, Head of Business Development bei Panattoni. Maximilian Tappert, Head of Transaction Management Logistik bei der HIH. Und Adrian Zellner, Geschäftsleitung Garbe Industrial Real Estate. Mit Adrian hatte ich schon das Vergnügen, einen Podcast zu machen. Auch da haben wir viel über Logistik gesprochen. Und ich würde jetzt gern einsteigen mit vielen guten Nachrichten. Logivest hat ermittelt, nirgendwo wurden 2023 so viele Logistikimmobilien gebaut wie hier in Leipzig und Halle. Einige Analysehäuser waren sich nach 3 Monaten alle sehr einig. Konjunkturflaute hat auch die Logistik erwischt. Frage an euch alle vielleicht nacheinander. Entwickelt sich Mitteldeutschland gegen den Trend?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo in die Runde. Ja, in der Tat, wir lesen natürlich auch die Marktberichte, nicht nur von Logivest, sondern auch von anderen Häusern. Ich denke, es ist insgesamt eine schon relativ einheitliche Bewegung im Markt insgesamt zu sehen. Dennoch muss man natürlich sagen, die letzten Jahre gab es schon, die letzten 10 Jahre vielleicht gesehen, gab es schon eine Verschiebung in die Richtung Nordost, was die Flächenentwicklung in Deutschland insgesamt angab. Das hat natürlich mit dem guten Angebot zu tun. Das hat auch mit guten Rahmenbedingungen zu tun. Da kommen wir später bestimmt nochmal drauf. Aber um doch nochmal auf die Frage zurückzukommen, klar, insgesamt haben wir schon stärkere Nachfragelagen gesehen als aktuell.
Max?
Sehr gerne. Auch von mir nochmal hallo in die Runde. Yvette, danke für die Einladung. Ich würde mich dem Kollegen anschließen mit dem, was er gesagt hat. Also wir sehen hier auch einen starken Trend im Bereich Mitteldeutschland. Vielleicht noch ergänzend. Ich glaube, aus unserer Sicht hat das auch so ein bisschen das Thema Nachholeffekte, die wir hier in den Lagen haben. Die Attraktivität der Lage ist, glaube ich, erst in der jüngsten Vergangenheit bei vielen angekommen. Weswegen wir auch gerade die starken Bauaktivitäten sehen im Markt. Das ist für uns nochmal ein großer Punkt, der, glaube ich, auch noch zusätzlich dazu führt, dass der Standort Mitteldeutschland momentan sehr attraktiv ist.
Adrian, ihr seid schon länger da.
Ja, es ist schön, wenn Fabio vor mir redet, dann muss ich nicht mehr so viel erzählen. Wir haben ja eine ähnliche Meinung dazu, wir beobachten den Markt ja ganz gut. Auch was Maximilian gerade gesagt hat, der Nachholeffekt, den sieht man jetzt gerade, schwächelt das ist aber auch fast schon egal wo. Wenn ich jetzt nicht zufällig Münchner Marienplatz eine Fläche habe, die geht weg meistens, gehen auch andere Flächen weg. Aber die letzten zwei Quartale waren jetzt nicht so dolle. Das haben wir auch ein bisschen Bestand bei uns. Das heißt, es ist jetzt nicht nur dieses Thema Neubau, sondern auch das Thema Bestand, das ist dann fast schon egal. Das war alles sehr zäh. Wir merken gerade, dass sich wieder ein bisschen was bewegt. Und jetzt zu dem Thema Mitteldeutschland und die letzten Jahre. Ja, Nachholeffekt und zwar deutlich. Es haben sich nur alle auf einmal überlegt. Das ist so ein bisschen das Thema, was wir jetzt gerade merken. Also wir haben wirklich einen massiven Flächenzuwachs, nenne ich jetzt mal, gerade im Bereich Mitteldeutschland. Das ist sehr viel auf einmal, das kann man sicherlich schon sagen. Also das, was LogiWest schreibt, ist sicherlich richtig. Idealerweise passt dann auch in Summe die Nachfrage dann dazu. Das wäre das Allerschönste.
Okay, jetzt haben wir ja Mitteldeutschland, ist ja bei uns Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Wenn ihr mal die Bundesländer in den Ranking reinpassen müsstet, wie wäre die Reihenfolge, Fabio?
Ich guck einmal in die Runde.
Musst du da nicht mehr so viel sagen, Adrian?
Ich gucke einmal in die Runde, so wer hier so sitzt, dass man nichts Falsches. Nein, also das kommt ja darauf an, mit welchen Bewertungskriterien man das ansetzt. Ja? Also wenn ich jetzt mal schaue, wo wir am aktivsten sind, in der Historie, aber auch jetzt aktuell und zumindest in der näheren Zukunft, dann ist es schon Sachsen-Anhalt und Sachsen und Thüringen dann danach. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich sehe aber auch in den anderen Lagen viele Chancen. Wir haben es beweisen können mit einer tollen Entwicklung in Altenburg zum Beispiel. Das ist schon Thüringen sozusagen aus Leipzig gesehen raus. Und das ist eine etwas untypische Lage, sag ich mal, was jetzt die, wenn man aus der Logistikrichtung kommt, aber es ist eben ein toller Traditionsstandort für die Altenburger Spielkartenfabrik. Das zeigt einfach auch, dass so ein Ranking an der Stelle schwieriger ist. Also es war eine tolle Entwicklung, ich glaube, für alle Seiten und stärkte an der Stelle die Region und eben auch die, ist ja eine Produktionsanlage, also auch die Industrie, von daher. Das ist eine fiese Frage, ne? Aber ja. Wenn ich über die Quadratmeter gehe, wäre es Sachsen-Anhalt.
Adrian?
Ich habe gehofft, Maximilian sagt noch was davor. Ich würde es ein bisschen drehen. Ich bin die Mikrostandorte Leipzig und Dresden sind einfach wahnsinnig stark. Dresden ist jetzt nicht der große Flächenumsatzmarkt, aber ist halt super spannend. Deswegen jetzt mal wenn es um die Attraktivität für uns geht, finde ich das eine kleine Ecke vorne. Dann würde ich aber Sachsen-Anhalt und Thüringen würde ich dabei jetzt auch gar nicht mehr so groß differenzieren. Wir sind relativ aktiv in Thüringen, auch nicht ganz unerfolgreich. Deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, dass ich da Sachsen-Anhalt einen Vortritt geben würde. Aber ja, das wäre jetzt mein Ranking.
Max?
Ich will mich mit Adrian anschließen bei dem Ranking. Für uns steht auch klar Sachsen, ist immer so ein hartes Wort, Sachsen ein Stück weit vor Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hat auch damit zu tun, dass wir als Haus nur in Sachsen, Großraum Leipzig bis knapp an die Grenze zu Sachsen-Anhalt aktiv sind und in Sachsen-Anhalt und Thüringen aktuell keine Objekte im Bestand haben. Ich sehe es wie Adrian, gerade die Mikrostandorte Leipzig und Dresden sind für uns die attraktivsten, um jetzt mal vom gesamten Raum Mitteldeutschland zu sprechen.
Das ich muss aber einschieben, dass wir mit Leipzig halt Sachsen halt so nah beieinander haben, dass wir halt da der Markt sind. Das sind zwei Bundesländer.
Also brennt ihr jetzt das, nicht ja, so stark?
Das ist halt schwierig.
Ja, also wir haben die Marktregionen für uns halt jetzt um Bundesländergrenzen. Mhm. Und ja, Dresden ist in der Tat ein toller Markt, aber braucht man ein ordentliches Grundstück machen.
Wir rollen jetzt mal so ein bisschen die einzelnen Themen der Logistik hin und her. Aber vielleicht, Adrian, du fängst jetzt an. Welche Projekte, so ein Kurzabriss, damit alle sich was vorstellen können, habt ihr hier?
Viele. Ja, es sind ein paar. Es sind 9 oder 10, meine ich. Magdeburg müssen wir noch in die Umsetzung dann gehen. Aber es sind, sagen wir, um die 50. Das kennt aber noch niemand. Also Raum Magdeburg. Deswegen habe ich vorher gefragt, ob ich dann schon mehr sagen darf. Da hat mein Team alle mit einem ganz großen Nein geantwortet. Und ich sage, dann sage ich halt nur Raum Magdeburg.
Keine Geheimnisse heute.
Ja, schade. Doch, das schon. Die nageln mich ans Kreuz, wenn ich wieder komme. So, dann haben wir, wenn ich den Weg weitergehe, Bitterfeld-Wolfen natürlich ein riesen Ding mit 90.000, wo wir 60.000 Porsche drin haben, 30.000, wenn jemand Interesse hat, gerne kurz Bescheid sagen. Das sind wir zwei in ganz guten Gesprächen. Oder, Charlie? Ja, gut. Und dann haben wir eben noch eben an der Grenze zu Sachsen das Kabelsketal in einer wirklich guten Mikrolage, extrem gut angebunden, mit der S-Bahn ein paar Meter nur weg, wo wir auch 50.000, 60.000 umsetzen, da ist aber ein gutes Drittel schon weg. Und dann schaue ich einmal über die Grenze nach Sachsen, dann haben wir nochmal in Kostweg, das haben wir aber schon ein bisschen, das ist schon fertiggestellt seit ein paar Monaten, in Ottendorf-Okrilla haben wir noch ein kleines Grundstück, wo wir dran sind, das kennen jetzt noch nicht so viele, das gehört uns schon ziemlich lang, das liegt bei uns im Management, das werden wir jetzt mal anpacken.
Und was dann heißt anpacken? Sag
kurz. Anpacken heißt, dass wir jetzt dann da zusehen werden, dass wir mal nicht nur ein Grundstück haben, sondern auch mal eine Immobilie drauf bekommen. Das macht meistens mehr Sinn.
Ja.
Also, muss man nur auch mit den manchmal noch 2, 3 Leuten erklären, aber es ist genauso. Der Zeitpunkt ist jetzt nicht ideal, um mit sowas zu kommen. Mensch, lass uns mal Geld anlegen für Immobilien. Kann Maximilian sich mehr dazu sagen als ich gerade. Aber es ist jetzt auch mal an der Zeit, dass wir uns dem widmen, weil eben, wie auch Fabian schon gesagt hat, der Markt da sehr, sehr gut ist und da so ein Pfund rumliegen zu haben, das wäre blöd liegen zu lassen. Genau, und dann in Frankenberg haben wir nochmal eine Fläche von 20.000 Quadratmeter umsetzen können. Geht's weiter nach Thüringen. Gera 30.000, da fangen wir jetzt dann an, hoffentlich. Der Bauantrag ist zumindest draußen. Schmölln 20.000 Quadratmeter. Hörselberg-Hainich haben wir schon übergeben vor ein paar Wochen, Monaten mit 30.000 Quadratmeter. Und dann haben wir noch am Hermsdorfer Kreuzbollwerk mit 30.000 Quadratmeter. Die haben wir auch Schlüsselübergabe gehabt vor, da war es noch kalt. Also irgendwann Anfang dieses Jahres, meine ich. Das sind so die mir jetzt gerade einfallen mit akut fertig oder gerade im Bau.
Okay, Fabio, du hast mehr zu bieten? Hier sitzt ja Platz 1 in Deutschland und Adrian ist Platz 3 im Entwickler-Ranking. So.
Aber das ist ein beliebtes Thema bei uns, ne Fabio?
Ja, das zieht sich so durch die Veranstaltung durch, alles gut. Wir haben natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, viel in Sachsen-Anhalt auch gemacht, aber eben nicht nur. Wir haben in Magdeburg 2 Entwicklungen abgeschlossen für Daxa und für Amazon, das ist jetzt schon liegt ein paar Jahre zurück. Ursprünglich aber angefangen mit einer spekulativen Entwicklung. Das war unsere erste in der Region Mitteldeutschland am Airport, oder also nicht direkt am Airport-Gelände, aber direkt in der Nähe mit 50.000 Quadratmetern, die dann gut vermietet werden konnte, und haben das vorhin erwähnte Build-to-Suit gemacht in Altenburg für die Altenburger Spielkartenfabrik. Haben in Thüringen Objekt in Nora, wo CATL schon vor Baubeginn angemietet hat. Das ist jetzt erst eigentlich im Werden sozusagen, aber das Thema ist durch. Und genau, ansonsten bauen wir aktuell auf Vorrat letztendlich für die direkte Anmietung zu Ende des Jahres in der Nähe von Magdeburg in Hohenwarsleben. Das wären so 30.000 Quadratmeter, können da auch noch 2 weitere Objekte entwickeln auf Basis dann von einem Mietvertrag, ist zumindest aktuell vorgesehen, sind 2 kleinere Objekte mit in Summe so 24.000 Quadratmetern. Und ansonsten, ja, haben wir ein großes Projekt, wo heute der Spatenstich ist in Könnern.
Bist du hier?
Ja.
Toll.
Natürlich. Nein, da ist meine Kollegin, die Frau Moses und der Martin Stoppel sind vor Ort, genau. Da haben wir mit den Erdarbeiten begonnen. da ist letztendlich eigentlich die Strategie zu sagen, wir gehen mit zwei 30.000er Hallen in die Vorleistung und errichten die, so dass das eben auch dann im Laufe des Bauprozesses schon anmietbar ist, und haben da aber die Möglichkeit, nochmal eine große Halle mit über 90.000 Quadratmetern nebendran zu setzen. Das wäre dann aber die zweite Phase dafür. Ja, von daher sind wir so über die Region ganz gut eigentlich verteilt, würde ich sagen. Wir hatten vorhin mal das Thema Dresden. Also wenn jemand noch mit einem Grundstück in Dresden auf mich zukommen will, dann gerne.
Da fehlt uns gerade noch was. Der Konkurrenzkampf ist eröffnet.
Herr Steffen, danke. Oh, ich hätte fast die Gusswerke unterschlagen. Danke, Steffen. Wir haben in Leipzig die ehemaligen Gusswerke, genau. Erworben, ist abgerissen, geht dann los. Das wird eine kombinierte Entwicklung für Logistik und bei uns der Brandname City Dock, also ein Gewerbepark letztendlich, wo wir ganz bewusst auch kleinere Einheiten bauen und dann auch vermieten werden. Das geht dann schon ab 700, 800, 900 Quadratmetern los, natürlich kombinierbar. Also wenn einer 3.000 braucht, dann kriegt er eben 3 Stück oder 4, je nachdem, welche Ecke des Geländes es dann genau ist. Aber da versuchen wir eben genau dieses Thema City-Logistik, letzte Meile, Gewerbeparks, Handwerkerhöfe, sag ich mal, zu kombinieren mit einer größerflächigen Logistikanlage. Und das ist natürlich eine tolle Lage, wo wir natürlich gleich gesagt haben, das müssen wir machen.
Steffen, der Souffleur.
Ja, absolut. Ich habe immer gehofft, dass die Folien kommen, dann kann ich abgucken, aber kam nicht, deswegen.
Ja, die Kollegin spitzt da schon. Die kommt es bestimmt noch hin. Max, jetzt nach so vielen Projekten, dein Projekt, das ist ein Joint Venture, heißt Logpark. Was müssen wir darüber wissen? Erzähl uns mal ein bisschen was.
Ich steche ein bisschen raus heute, glaube ich, hier. Nicht nur bei der Frisur, ja. Auch bei der Anzahl der Projekte.
Guck mal, da kommt die Folie, super.
Bei mir klappt's. Dankeschön. Wir als HIH sind im Raum Mitteldeutschland eigentlich mit 2 Projekten aktuell nur aktiv. Ich kann die Anzahl der Kollegen leider nicht toppen. Wir haben ein kleines Bestandsobjekt aktuell schon fertiggestellt in Kabelsketal. Knapp über 6.000 Quadratmeter. Und wir haben es geschafft, den Logpark anzukaufen Anfang des Jahres. Direkt gegenüber von der Messe, auf der anderen Seite der Messeallee. Korrekt im Joint Venture mit einem Schweizer Investor zusammen. Wobei das operative Management und das gesamte Projekt von uns als HIH durchgeführt wird. Und in dem Joint Venture der Investor hinten dran eigentlich nur der stille, teilweise Geldgeber ist. Erstmal aus unserer Brille gesprochen. Genau, ein paar Folien haben wir hier mal aufgelistet. Das ist, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, das ist das alte Quelle-Areal, das alte Quelle-Versandzentrum. Anfang der 90er gebaut als Build-to-Suit für Quelle. Sehr spezielle Immobilie. Es hat immer noch so ein bisschen den Industriecharme. Also wir haben uns das Objekt angeschaut, als der ehemalige Eigentümer es verkaufen wollte, und haben da schon eine Vision gehabt, was wir mit dem Objekt machen wollen. Haben es als so ein bisschen, ja, es ist eine Prinzessin, die noch wach geküsst werden muss, hat unsere Geschäftsführung immer gesagt. Die liegt schon lange, das muss man gucken, ob man die nochmal reanimiert bekommt.
Eine alte Prinzessin.
Es ist, ja, es hat ja auch Charme. Es zieht immer noch so ein bisschen der Geist von Quelle über die Flure. Man sieht, wenn die Leute heute, wenn sie mit dem Auto angereist sind, auf den Verkehrsschildern, wo die Messe ausgeschildert ist, finden sie immer noch die Beschilderung Quelle Tor 1, Quelle Tor 2 und Quelle Tor 3 fürs Goodman-Areal. Dahinter gilt das Gleiche. Und so ist es auf dem Areal auch. Viele Beschilderungen sind immer noch mit Quelle. Quelle ist vor 15 Jahren ausgezogen. Seitdem ist an dem Objekt, in dem Park selber nicht viel passiert. Das würden wir gerne ändern. Wir haben da einiges vor am Standort und wollen dann ein attraktives Areal schaffen, in das die Mieter dann auch gerne einziehen, indem die Mieter, die wir aktuell schon haben, wir sind bei 88% Vermietungsstand.
Was sind das für Mieter?
Es ist eine Amazon-Halle gebaut worden zum Beispiel, jetzt mal so als einer der bekanntesten Mieter wahrscheinlich. Der größte Mieter ist Momox. Wenn Sie zum Beispiel ein gebrauchtes Buch über Amazon kaufen, kommt das definitiv hier aus dem Logpark in Leipzig. Neumann Müller ist noch Mieter, auch ein sehr großer Mieter, ist ein Veranstaltungstechniker, der vor allem hier auch in Messen zum Beispiel die gesamte Veranstaltungstechnik häufig stellt. Das, um jetzt mal die größten Mieter zu nennen, die dort am Standort sind.
Und ihr werdet dort auch abreißen und neu bauen, richtig?
Genau, wir haben ein bisschen was vor. Die Idee grundsätzlich ist, alles, was nutzbar ist, auch zu erhalten, zu modernisieren, energetisch zu sanieren.
Es gibt aber auch Flächen, die aufgrund des Spezialbaus für Quelle damals einfach aus heutiger Sicht für die breite Nutzermasse nicht nutzbar sind. Das betrifft 4 kleinere Gebäude aus unserer Sicht, die für uns perspektivisch dann abgängig sind, rückgebaut werden. Und auch da würden wir, ähnlich wie Panathonios in Gusswerken macht, kleinere Gewerbeeinheiten errichten, macht für uns Sinn aufgrund der doch stadtnahen Lage. Es sind Flächen, die in Leipzig extrem nachgefragt werden. Da bewegen wir uns dann irgendwo so zwischen 800 und maximal 4000 Quadratmeter in einer zusammenhängenden Fläche. Das macht aus unserer Sicht am meisten Sinn, solche dann doch etwas hochwertigeren Nutzungen an dem Standort auch anzusiedeln. Für uns ist auch ein Gewerbepark, kein Logistikpark, der Name Lokpark. So ein bisschen Logistikpark, das ist noch historisch geprägt. Kann ich zumindest mal anteasern, das wird sich auch perspektivisch ändern.
Gut. Als Investor, warum bist du jetzt schon fertig mit deiner Ansprache? Warum hast du nicht so viele Projekte hier? Woran liegt das denn?
Hat er das größte Ding gekauft?
Ja, genau. Genau. Das ist, es ist ein bisschen in Zusammenhang mit meinem Eingangsstatement, also Stichwort Nachholeffekte für den Raum Mitteldeutschland. Wir sind klassischerweise ein großer Core, institutioneller Core-Investor, also wir kaufen eher die Objekte, wenn die Kollegen links und rechts von mir damit fertig sind und es voll vermietet ist, Neubau voll vermietet. Das ist unser Kerngeschäft oder das ist die größte Anzahl der Assets, die wir im Bestand haben. Und da muss man leider sagen, im Raum Mitteldeutschland gibt es davon aktuell noch nicht so viel. Je nachdem, wo man es nachliest, haben wir im Raum Leipzig-Halle, Großraum Leipzig-Halle, aktuell 800 bis 1000 bis 1 Million Quadratmeter in Entwicklung. Das heißt, es wird sich zeitnah ändern, dass dort Logistik, Core-Logistik-Assets auch verfügbar sind. Aber es ist eigentlich der ganz platt gesagte Grund. Es gibt kaum oder es gibt nur wenig, verglichen mit anderen Lagen in Deutschland, wenig Core-Logistik-Immobilien im Raum Mitteldeutschland, die für uns passend sind.
Gut, dann ändert sich das bald. Adrian nickt, ihr kommt dann alle hier miteinander ins Geschäft. Nehme ich an?
Genau.
Das heißt also, spekulativer Neubau, Adrian, Fabio, lohnt sich hier?
Ja, ja, also ich würde schon sagen, wir haben es vorhin einmal kurz erwähnt, also wir sind mit einem spekulativen Projekt eigentlich gestartet oder mehr oder weniger gestartet, zumindest in der Regionhalle Leipzig. Und machen das ja auch weiterhin. Wir haben ja vorhin die Projekte alle aufgezählt. Lohnt sich schon, aber es sind natürlich auch einige Flächen im Moment am Markt, die kommen werden, ne? Entwicklungen, die auch spekulativ vorangehen. Das birgt gewisse Chancen, aber auch gewisse Risiken, sag ich mal, ne? Ich sag mal, umso besser der Vermietungsmarkt ist, desto einfacher ist es, damit umzugehen, sag ich mal. Aber ich glaube, ob sich ein Projekt oder eine Lage lohnt, hängt ja dann vom einzelnen Projekt am Ende auch ab. Ja, das hängt mit Grundstückseinständen zusammen, das hängt mit der exakten Mikro-Makro-Lage zusammen, Anbindung an die Autobahn und so weiter. Auch natürlich an der Erwartungshaltung des Geldes dahinter. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, das lohnt sich. Für uns ist es nach wie vor ein großer Teil unserer Projekte sind spekulative Entwicklung und das natürlich auch in Mitteldeutschland.
So trifft es eigentlich ganz gut. Ich glaube, der Blick, den wir da momentan haben sollten, ist der, welche Märkte funktionieren, wo wird gerade was umgesetzt. Also es ist nicht einfach nur wild drauf losbauen, dass ich gebaut habe, sondern auch wirklich gucken, muss ich mich in ein Cluster, wo gerade wahnsinnig viel eben umgesetzt wird, spekulativ. Da würde ich sagen, naja, da warte ich lieber ein bisschen. Deswegen ist eher der Blick auf die spezielleren Lagen mit dem Verständnis für diese Lagen, also wirklich den Mikrostandort genau zu analysieren, das ist eher so ein bisschen der Weg, den ich da sehe. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bin ich auch voll dabei, gerade weiß ich, und das ist jetzt gar nicht so Mitteldeutschland speziell, sondern deutschlandweit geprägt, sich alle Nutzer von diesen Immobilien oder auch dann die Auftraggeber dahinter daran gewöhnt haben, dass wir Immobilien kurzfristig zur Verfügung haben. So, wenn wir jetzt jedem Nutzer sagen würden, wohin? Mit der Geschwindigkeit unserer Bauämter in Kombination mit dem Bau immer mal wieder, in eineinhalb Jahren ist das Ding fertig, wenn es gut läuft, dann würden wir halt unseren Flächenumsatz, wenn es gut läuft, halbieren, eher weniger in meinen Augen. Deswegen, hat sich der Markt aufgrund der langen, langen Hochphase daran gewöhnt, dass man spekulativ umsetzt, dass Flächen eben auch kurzfristiger zur Verfügung stehen. Und in dem Zusammenhang ja, lohnt sich natürlich. Es gibt sicherlich, wie gesagt, Lagen, da setze ich mich hin und sage, da warte ich im Zweifel ab und schaue es mir an. Also ich würde jetzt momentan jetzt nicht nochmal zusätzlich in Leipzig Fläche bauen, offen gesagt. Ich glaube, da ist momentan wirklich viel spekulativ unterwegs. Und wenn ich jetzt anfange, hänge ich auch nochmal dahinter zeitlich. So, und ich habe keine Ahnung, wie in einem halben, dreiviertel Jahr, da sind relativ viele Fertigstellungen, wo wir da liegen, wie ist der Flächenumsatz aufgesogen worden. Und wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal fertig bin, dann weiß ich, dass mir meine Nutzer, die in der Regel eben kurzfristig suchen, genau da reingehen. Aber ganz sicher nicht zu mir. Deswegen, wir haben ja eine spekulative Umsetzung, eben auch in Kabelskital, eben in meinen Augen mit einem gewissen Vorteil, was die Anbindung, von öffentlicher Anbindung angeht. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Aber wir bauen 5 Jahre nicht mehr, sondern kurz mal abwarten und gucken, was tut sich denn am Markt, glaube ich, schadet jetzt nicht. Dann baue ich jetzt zum Beispiel lieber beispielsweise in einem Gera direkt in der Innenstadt gefühlt, weil ich halt der Meinung bin, da ist Potenzial, Arbeitskräftepotenzial noch ein Stück weit da. Und das ist immer so ein bisschen die Betrachtung der Mietgelang. Oder natürlich, dass ich in Dresden, wird auch schon gesagt, dass es gut liegt. Da,
ja, nochmal.
Da baue ich jetzt auch spekulativ, weil ich habe auch nicht den Wettbewerb habe. So, muss man auch dazu sagen. Und schlussendlich, ob jetzt Fabio oder wir, wir haben ja alle ungefähr das gleiche Handwerkszeug. So, es ist jetzt nicht so, dass Panatoni sagt, ach komm, ich kaufe da einen für 100 Euro und ich biete an für 3,20 Euro. Und ich sage einer, ich kaufe einen für 100 Euro und muss anbieten für 7,90 Euro. So, das ist ja ungefähr die gleiche Range. Und da muss man schon so ein bisschen gucken, dass man sich da den Märkte anguckt, wo man jetzt gerade reingeht.
Dann lass uns doch mal zu Fachkräften reden. Gera ist ja jetzt nicht gerade der Nabel der Welt. Ist wahrscheinlich dann schon irgendwie schicker, wenn ich sage, ich bin im Berliner Speckgürtel als in Gera. Und dann muss man erst mal suchen, wo Gera ist. Wir hier in Mitteldeutschland nicht, aber deutschlandweit. Dort gibt es diese Fachkräfte, weil wir sind ja auch als Immocom in Gera unterwegs, hatten da auch ein paar Mal den Oberbürgermeister zu Gast, der da schon auch so ein bisschen zwiegespalten ist, weil die Arbeitskräfte, die dann in den bei den Logistikern anfangen, fehlen zum Beispiel als Kellner, Krankenpfleger in der Innenstadt.
Was ist die Frage?
Die Fachkräfte gibt es in Mitteldeutschland, ja.
Also sehen wir schon, wir analysieren tatsächlich auch für jede Ansiedlung, die wir machen, genau das. Kriegt der Nutzer, der da hinkommt, denn noch Leute? Weil wenn er jetzt ein automatisches Hochregallager hat, dann ist das jetzt nicht ganz so entscheidend. Aber wenn da ein paar Leute arbeiten sollen, dann wäre das ganz gut, wenn die da auch sind und nicht erst hinziehen oder hinpendeln müssen. Weil schlussendlich genau diese Pendler auf große Distanzen hören das genau auf zu tun, wenn eben in der Nähe es eine Möglichkeit gibt, dass man dort in Lohn und Brot kommt. Und eigentlich sollte man lieber der sein, der dann genau dorthin geht, wo die Leute im Zweifel auch leben. Also Herr Gera, mache ich mir jetzt aufgrund der Analysen, die wir da haben, nicht ganz so viel Gedanken. Wir haben halt das Glück, jetzt speziell auf dieses Projekt gemünzt, dass wir 500 Meter zur Autobahn haben. Also das heißt, da nicht wahnsinnig viel Strecke in der Stadt liegen lassen. Das versuchen wir eh zu vermeiden. Und aber eine Straßenbahn in 200 Meter Entfernung ist. Das ist also das Ideal. Das Ideal ist mir, wenn ich es mir wünschen dürfte, für jede Anbindung umsetzen würde. Aber da haben wir es halt gefunden. Und deswegen sagen wir, Mensch, liegt auch noch ganz günstig an der A4, also an der relevanten Verkehrsachse. Ich bin gleich auf der Autobahn, ich habe Leute vor Ort, die sind sehr, sehr gut öffentlich angebunden. Das ist so der Weg, den wir auch zukünftig gehen wollen, ganz unabhängig vom Standort an sich. Aber ja, das ist so das Ideal und nicht mehr ewig weit draußen auf der grünen Wiese. Das ist auch nett und sicherlich auch für den einen oder anderen Zweck sinnvoll. Aber wenn ich Leute brauche, Mitarbeiter, und das ist das, was Steffen eben gesagt hat, das ist wahnsinnig wichtig, dann brauche ich diese Lagen.
Okay, dann lasst uns doch mal über Sachsen-Anhalt, Magdeburg und Intel reden. Darüber reden ja jetzt alle. Sehr, sehr viele Menschen werden da, weil du gerade gesagt hast, es ist natürlich schön, wenn die Menschen schon vor Ort sind. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass sehr, sehr viele Menschen noch zuziehen. Jetzt mal ein bisschen eine zugespitzte Frage. Das wäre jetzt auch für euch ein guter Standort, wenn Intel nicht kommen würde, Fabio?
Also das impliziert eigentlich zwei Fragen. Also ich würde sagen ja, aber um schnell auf die Frage zu antworten, aber eigentlich ist ja das Thema Mitarbeiterverfügbarkeit auch immer so ein bisschen zu sehen, wie wird sich die Region vermutlich entwickeln, und das ist natürlich in der Region die richtige Frage. Intel, Chancen und auf die Frage bezogen natürlich in gewisser Weise auch Risiken, weil Intel wird, zumindest sind es die Zahlen, die ich kenne, wenn die in der Endausbaustufe irgendwann angekommen sind, in einigen Jahren um die 30.000 Jobs in der Region generieren. Nicht für im Werk, sondern insgesamt in der Gesamtregion mit allem, was dazugehört. Ja, nicht nur Zulieferer, sondern auch, also ich sag mal, bis zum Bäcker, bis zur Kindergärtnerin und Kindergärtner, also das ist ja die Prognose, die es gibt. Ja, so. Und die Region oder die Stadt weiß ganz genau, dass das mit den vorhandenen Arbeitskräften, die im Moment in der Region, in der weiteren Region da sind, nicht leistbar ist. Ja. Da sind auch viele Sorgen mit verbunden. Wenn ich hier Richtung Harz gucke, weiß ich, da gibt es viele Mittelständler, die sehen das so mittelmäßig toll mit Intel. Die haben da durchaus bedenken, dass ihnen da auch einige Leute weglaufen. Also da ist nicht jeder super begeistert. Da geht es vielleicht dann bei den Distanzen auch teilweise eher um hochqualifizierte Fachkräfte, die vielleicht in der Logistik nur teilweise dann zu finden sind. Also long story short, das ist eine tolle Ansiedlung, ich begrüße das, ne? Das ist nicht der Punkt, aber natürlich wird sich in so einer Region dann wahrscheinlich relativ viel ändern, was was das Lohngefüge angeht, was aber auch eben die Verfügbarkeit angeht, und das wird am Ende nur über Zuzug auch zu regeln sein dann, ja. Genau, von daher, wie gesagt, das birgt aus meiner Sicht die Chance, dass das natürlich auch viel wirtschaftliche Stärke mit sich bringt. Wir brauchen Zulieferflächen in einem Zulieferpark, den es vielleicht geben wird oder wahrscheinlich geben wird, aber auch außerhalb. Auf der anderen Seite wird aber das Arbeitskräfteverfügbarkeitsthema sicherlich dadurch eher schwieriger werden. Ja.
Jetzt konnten wir gestern gerade lesen, dass Intel jetzt erst später anfangen will, nämlich erst 2025 irgendwie, hat sich wieder alles ein bisschen nach hinten verschoben.
Auch nicht mehr so lange, ne?
Ja, jetzt ist ja die Logistik keine einsame Insel, die da irgendwo so alleine vor sich hin wabert, sondern die Arbeitskräfte, Fachkräfte brauchen ja auch die richtigen Umgebungsvariablen. Jetzt ist ja die Anbindung das eine, aber die brauchen ja auch Wohnen. Das ist jetzt zwar nicht so euer Thema, aber es muss ja euer Thema sein, weil sonst wird es ja schwierig, Adrian.
Ja, also wir haben ja als Gabe noch eine Schwestergesellschaft oder ein paar, und die einen machen eben Wohnen und Office.
Kannst du die von Magdeburg überzeugen?
Kann ich jetzt nicht versprechen. Nee, so genau kenne ich die Standardanalysen nicht. Man muss aber dazu sagen, die bauen aktuell ausschließlich in Hamburg in der Hafen City. Also der Spread ist ein bisschen groß. Es ist, glaube ich, aber das Wohnen, will auch gar nicht so sehr drauf eingehen, aber das ganze Wohnpolitische ist gerade gar nicht so einfach. Das hat einfach mit dem Thema Baukosten, Regularien und Mietpreisdeckeln zu tun. Aber das wird der Weg, also ich bin überzeugt davon, dass Magdeburg sich da in der Wohnbauentwicklung, dass sich da wahnsinnig viel tut. Muss ja. Die Leute müssen irgendwo wohnen, die werden da hinziehen. Die werden jetzt nicht. In Wolfsburg ist es ja so ein bisschen so ein Phänomen. Die pendeln ja von Berlin teilweise hin. Muss man mögen. Gibt aber auch wahrscheinlich ganz nette Homeoffice-Regelungen beim Arbeitgeber. Aber schlussendlich wird es so sein, dass da zwingend Wohnbau nachgerüstet und nachgearbeitet werden muss. Und dann versuche ich wieder so ein bisschen den Weg aus meinem unsicheren Wohnbauwissen hin zur Logistikimmobilie zu finden. Dann gehe ich genau in die Situation, die Fabio gerade gesagt hat. Da entwickeln sich Flächen anders, man muss sie anders denken. Früher war, und würde Steffen auch recht geben, war Magdeburg eher was, wo ich extrem günstig anmieten konnte. So, das war deutschlandweit, würde ich sogar sagen, mit der günstigste Slot, den ich gefunden habe. An einer guten verkehrlichen Anbindung, darf man nicht vergessen, ist nicht am Ende der Welt. Mit einer super wichtigen Achse A2 und dann eben 14.9 und so weiter. Und eben die Verbindung nach Polen drüber nicht ganz zu vernachlässigen im weiteren Verlauf. Das ist jetzt aber vorbei, das ändert sich. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich in Magdeburg sagen kann, oh super, da kriege ich A, die günstigsten Flächen, B, die günstigsten Mitarbeiter, sondern das muss man jetzt ein bisschen anders denken. Deswegen, auf deine ganz eigene Frage auch an Fabio zu antworten, wir würden Magdeburg auch dann interessant finden, wenn Intel kommt, wir würden es aber anders darüber nachdenken, als das, was wir jetzt tun.
Ich will dich aber trotzdem nicht so ganz rauslassen, weil du hast vorhin gesagt, Dresden würdest du gern was haben wollen. Ich bin gebürtige Dresdnerin und verfolge den Markt da ja auch sehr intensiv. Und da gibt es ja jetzt schon sehr starke Friktionen, was das Wohnen anbetrifft. Du hast vorhin gerade gesagt, die Stadt wird sich da anpassen. Da würde ich jetzt mal sagen, Dresden kann das überhaupt nicht. Das wird nicht funktionieren.
Nee, will sie auch, glaube ich, nicht. Deswegen, es gibt, aber das ist ja auch so, ne, bei Dresden ist es wieder komplett anders gesehen. Also Dresden ist eher ein Markt, wo ich sagen würde, da würde ich gerne nicht deswegen, weil es auf einem logistisch sinnvollen Drehkreuz ist oder weil sich da jemand ansiedelt, sondern weil es einfach zu wenig Flächen für die Stadt gibt. Und zwar seit Jahren. Es ist an sich zu wenig verfügbare Lager, Logistik, Industrie, auch Gewerbeparksflächen in der Region, dass ich Dresden an sich als Stadt bedienen kann. Also da ist der Blick nicht, das große logistische Bild, sondern ist der Blick eher die Stadt an sich selber. Und da fehlt es in meinen Augen dann schon noch deutlich an Flächen. Und die haben da gut Potenzial oder hätten gut Potenzial aufzuholen. Das ist eben aber nicht ganz so gewünscht politisch. Deswegen sind da eben Flächen sehr rar und das ist eine klassische Angebots- und Nachfragesituation an dem Standort.
Der Bundeskanzler hat vor, glaube ich, 2 Wochen in einem Bürgergespräch gesagt, die Kommunen sollen doch mal endlich ein bisschen mehr Land ausweisen. Das finde ich, hat er sehr schön gesagt. Wahrscheinlich wird da relativ wenig passieren. Du hast das jetzt gerade angeschnitten. Was Dresden angeht, wie seht ihr da die Situation in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen? Flächen ausweisen, was ist da, was fehlt, was muss?
In Bezug auf Gewerbe, Industrie?
Ja.
Naja, also ich glaube, die Aussage vom Bundeskanzler bezog sich tatsächlich eher auf das Thema Wohnen.
Ja, aber...
Und da muss man leider schon eine Unterscheidung dann treffen, glaube ich, weil das natürlich ganz andere Beweggründe sind, wenn sowas gesagt wird. Dennoch, klar, Baulandausweisung oder... Nicht Ausweisung, sondern Bauland grundsätzlich ist natürlich die Basis dafür, dass wir irgendeine Immobilie entwickeln können, das ist klar. Dennoch muss man natürlich auch sagen, wir haben bei Panattoni, aber auch in der Branche insgesamt, natürlich die letzten Jahre auch massiv gesehen, wie gut viele Brownfield-Entwicklungen funktionieren. Also wir sind mittlerweile bei über 80% der Projekte auf Brownfields. Die bringen einfach viele Chancen mit sich, beziehungsweise auch schon viele Merkmale. Adrian hat vorhin ein bisschen einen Einblick gegeben, wie analysiert wird oft. Ne? Wir gucken, gibt es eine S-Bahn-Anbindung, gibt es eine gewachsene Infrastruktur, wie ist die Autobahn-Anbindung und so weiter. Und da bringen diese Flächen natürlich viele Vorteile mit. Darüber hinaus gibt es ein Netto-Null-Ziel bis 2050. Das bezieht sich auf alle Asset-Klassen oder insgesamt die Landausweisung. Um die Kurve zur Frage zu kriegen, also klar, in Regionen, die Flächendruck haben, der auch daher kommt, dass es einfach zu wenig Land sozusagen gibt, was gezoned, also ausgewiesen ist, da macht das natürlich Sinn. Können wir es schon wieder Dresden nehmen, aber es ist halt ein gutes Beispiel. Ja. Es gibt sicherlich andere Regionen, da würde ich sagen, ja, ist eigentlich genug beplantes Land dabei. Also die Aussage vom Bundeskanzler ist ja grundsätzlich erstmal schön, aber ich glaube da nicht so dran, dass das hilft, um also einfach so eine Aussage zu setzen, dass die Kommunen jetzt plötzlich alle anfangen, Land auszuweisen, gerade noch für Gewerbe. So ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Das könnte vielleicht bei Wohnen nochmal was bewegen, aber in unserem Bereich glaube ich eher weniger. Ja.
Wie begegnen euch zuerst die Kommunen und wie begegnet euch die Nachbarschaft?
Ja, unterschiedlich, ne?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Weil
die Zauneidechsen und so weiter.
Ja, aber gut, die Umweltthematik, glaube ich, habe ich jetzt wirklich... tausendmal schon irgendwo angesprochen oder besprochen, die ist, wie sie ist. So, wenn wir jetzt bei Gemeindekommunen sind, dann kommt es halt ganz drauf an, was du machst. Also mit was trittst du an, was ist denn der Wunsch von der Gemeinde, von der Kommune? So, jetzt kann man wieder Gera. Der Bürgermeister sagt, Gott sei Dank kommt dieses hässliche Ding da endlich weg in der Einfallstraße nach Gera. Das steht da seit Jahr und Tag, ist schon dreimal abgebrannt. Endlich bewegt sich da mal was. Wenn ich auf andere Städte, Kommunen zugehe, wo ich eine Fläche irgendwo wirklich Autobahnabfahrt völlig unerheblich für jeden anderen umsetzen möchte oder noch irgendwo das letzte Eck im Industriegebiet, was wirklich keinen Menschen interessiert, auch lärmtechnisch nicht relevant ist für Bevölkerung, dann steht da der komplette Gemeinderat auf und sagt, das wollen wir aber auf gar keinen Fall. Also das kommt ein bisschen drauf an, mit wem man dann, wie die politischen Strömungen sind und mit wem man spricht und was es halt auch wird. So, Fabian und ich haben dann auch immer mal wieder das Thema, dass wir halt sagen können, wir kommen, wir bauen, aber wer da jetzt hinkommt am Ende des Tages, das können wir euch jetzt noch nicht so ganz sagen. Es ist notwendig, aufgrund der Situation, die ich vorher erklärt habe, dass wir das tun. Ist jetzt aber natürlich nicht everybody's darling, dass wir sagen, ja, wir legen mal los, aber wer da hinkommt, das kann ich euch noch nicht sagen. Also ist ein bisschen zwiegespalten, je nachdem, ne, wie Fabio gesagt hat, wo man hingeht.
Bist du?
Max. Das auch mal.
Entschuldigung. Bevor ich gleich einschlafe. Ich glaube, es hängt ein bisschen auch von der Hochwertigkeit einfach der Nutzung ab, die man da schafft. Also im Logistikbereich sind wir ja in einem breiten Segment unterwegs. Mache ich jetzt eine ganz klassische, einfache Lagerlogistik da rein? Oder geht es schon eher in Richtung Light Industrial? Ich habe ein bisschen Produktion am Standort. Das ist jetzt die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Jahren, dass das auch bei Kommunen, je hochwertiger die Nutzung wird, desto einfacher kommt man damit durch die Tür. So als kleinen Einschub noch.
Ja, also unbedingt. Und ich glaube, es kommt auch zumindest an einigen Standorten drauf an, wie ich Sachen erkläre oder ob ich genug Informationen darüber habe, wie eigentlich die Erfahrungen sind, die da vor Ort gemacht worden sind. Also manchmal hast du ein, zwei Gespräche und hast irgendwie das Gefühl, die sind nicht so richtig dafür, die haben irgendwie ein Problem mit diesem Thema. Und wir versuchen dann natürlich auch einfach vor Ort zu erfahren, was sind denn die Zwangspunkte oder wie gesagt die Erfahrungen auch, die gemacht worden sind. Ich habe ein Beispiel im Hinterkopf, da sind die einfach davon ausgegangen, dass dieses Logistikding, was da irgendwie besprochen wird, dass das eigentlich eine Spedition ist, wo es richtig rein rausgeht mit richtig viel LKW-Verkehr und dann noch Sprinter weg und so. Als dieses Thema mal, ist schon ein paar Jahre her, aber ist egal, als dieses Thema mal weg war, war plötzlich klar, okay, da ist ja schon mal dieser Punkt Verkehr, ist ja für uns irgendwie handelbar, ja. Und dann haben wir mal aufgezeigt, sehr transparent, wie viele Mitarbeiter wir normalerweise in so einer Anlage plus minus bringen. Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass wir noch nicht genau wissen, wer der Nutzer wird. Und damit kann man natürlich nicht immer, aber in einigen Fällen auch einige Hürden lösen. Von daher glaube ich, ist es einfach wichtig, so zu erkennen, was sind denn die Voraussetzungen am Standort gewesen, was sind die Erfahrungen, die gemacht haben und wie können wir mit unserem Produkt da vielleicht darstellen, dass das gar nicht das ist, wovor sie Bedenken haben müssen. Leichter wird es natürlich ein Stück, wenn wir den Nutzer kennen, eine Build-to-Suit-Entwicklung machen. Das heißt nicht, dass immer alle überall dafür sind, weil manchmal ist ja dann der Nutzer auch nicht hübsch genug für den Gemeinderat oder die Stadt, wie auch immer. Aber klar, da können wir wenigstens relativ klar sagen, okay, das kommt, da können wir in der Regel auch zumindest eine Gewerbesteuerprognose abgeben. Da wird dann die Entscheidung relativ schnell klarer, in der Hoffnung, dass es dann in den allermeisten Fällen auch funktioniert.
Okay.
Ich glaube, was du gerade am Anfang gesagt hast, ist auch ein ganz großer Punkt. Also die allgemeine Definition Logistik, ich glaube, da verstehen die meisten Menschen einfach genau diese harte Spedition drunter. Die ist ja in
also Krach, Lärm, viel Verkehr.
Vor allem der viele Verkehr, Krach, Lärm, genau. Der es ja in vielen Fällen einfach gar nicht ist. Muss man ja auch mal sagen. Also man kann ja auch eine schöne Logistikhalle da hinbauen. Die sehen ja mittlerweile auch deutlich toller aus, als sie noch vor vielen Jahren ausgesehen haben. Und dann ist die Beeinträchtigung der Anwohner und der Stadt an sich im Umfeld, wenn wir keine harte Spedition haben, auch gar nicht so groß. Das ist mal meine Meinung. Also ich glaube, das ist einer der Hauptkernpunkte.
Im Podcast hatten wir das ja schon thematisiert, graue Kästen, die in der Gegend rumstehen, so ist es ja nicht mehr. Da hatten wir auch über Architektur gesprochen. Ein Thema, was wir ja aber immer besprechen müssen, ist ESG. Als Investor, Max, jetzt du mal, welche Rolle spielt das? Und was ist mit Bestand? Ihr habt ja auch noch ein Bestandsobjekt in Kabels getan.
Genau, Bestand schiebe ich mal nach hinten. Das ist nämlich das größere Problem eigentlich. Also eine immer größere wäre, glaube ich, gelogen. Es spielt eine ganz große Rolle mittlerweile, ESG. Wir haben eigentlich nur noch mindestens Artikel 8 Fonds, was bedeutet, dass wir entsprechende Nachhaltigkeits- oder auf entsprechende Nachhaltigkeitsthemen prüfen müssen. Es variiert immer so ein bisschen, was man sich da anschauen muss und welche Hürden die Immobilien überspringen müssen. Aber mit großen institutionellen Investoren ist das Thema ESG ehrlicherweise super hochgehangen. Die haben intern Richtlinien, die werden intern gemonitort, die werden teilweise, je nachdem welche Investoren es sind, auch von extern gemonitort und müssen nachweisen, dass die Immobilien, die sie im Bestand haben, einige ESG-Konformitäten, nenne ich es jetzt mal, erfüllen. Im Ankauf, ich habe es eingangs gesagt, größtenteils kaufen wir eigentlich nur Neubau oder neubauähnliche Logistik ein, kaufen wir eigentlich nur noch Sachen an, die ESG-konform sind. Das fängt bei der Wärmepumpe jetzt an. Die PV muss definitiv aufs Dach, um jetzt mal die absoluten Basics da auch zu nennen. Im Bestand ist das Ganze nicht ganz so einfach wie im Neubau. Da kann man es natürlich nach den neuesten Standards bauen. Auch im Bestand ziehen wir das komplette oder drehen wir das komplette Portfolio aktuell auf links und versuchen es
wo es Sinn macht. Das muss man immer schauen. Am Ende brauchen wir ja auch eine Rendite, die wir für unsere Investoren erwirtschaften. Also da, wo es finanziell Sinn macht, schauen wir schon, das ist immer die Voraussetzung, dass wir die Objekte ESG-seitig ordentlich nach vorne bringen. Also wir prüfen momentan haben wir schon im gesamten Bestand geprüft, auf welches Dach zum Beispiel eine PV-Anlage drauf geht. Wir haben die kompletten Energieträger aufgelistet und geschaut, wo kann man es anpassen. Wo kann ich von der Gasheizung zum Beispiel auf die Wärmepumpe gehen? Ist es technisch möglich? Macht das grundsätzlich Sinn? Bei vielen Sachen muss man die Mieter natürlich mit an die Hand nehmen. Also wenn wir jetzt eine PV aufs Dach machen, ist das Sinnigste, dass der Mieter diesen Strom auch direkt abnimmt. Auch zu besseren Konditionen, als er ihn jetzt in seinem Rahmenvertrag beziehen würde. Das ist für uns wichtig, der soll natürlich partizipieren. Und wir wollen natürlich, dass der Mieter in unserer Halle auch den grünen Strom vom Dach bezieht und nicht irgendeinen Atomstrom aus Frankreich importiert. Der soll, wie gesagt, auch partizipieren. Können wir aber nicht vorschreiben. Das sind alles Themen, die muss man mit dem Mieter hinterher besprechen. Da muss der Mieter mit an Bord. Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade im Bestand, dass sich viele Mieter gegen die Umrüstung von der Gasheizung zur Wärmepumpe sträuben. Muss man wirklich sagen, wir haben es jetzt an vielen Standorten trotzdem durchgezogen, muss man jetzt mal sagen.
Also gegen den Mieterwillen.
Genau, also ein Vetorecht hat er in den meisten Mietverträgen jetzt nicht. Am Ende ist dem wichtig, dass die Heizung funktioniert.
Aber warum waren die dagegen?
Ja, Wärmepumpe ist ja immer so ein Thema, auch in der Privatbevölkerung. Der Umbau von Wärmepumpe auf Gas, da hat der Mieter Angst, dass das Beheizen an sich von den Nebenkosten her deutlich teurer wird. Wir sind im Logistikbereich, die meisten Logistiker sagen, boah, die Halle beheizt sich sowieso nicht. da sind 16 Grad drin, die sollen sich warm anziehen und dann arbeiten die sich warm. Muss man sagen, das ist häufig das Feedback, was wir bekommen.
Ich auch öfter, ja.
Und in den Büroräumen ist dann nicht mehr so, also die Büroflächen sind ja verhältnismäßig klein.
Stell ich einen Ölradiator hin, so wie früher.
Ja, nee, das wird dann schon über die Gastherme, werden dann schon die Heizkörper befeuert. Aber die haben Angst bei der Umstellung auf die Wärmepumpe, dass es einfach bei denen kostentechnisch aus dem Ruder läuft, muss man ganz klar sagen.
Okay, ihr habt wie viele Bestandsgebäude in deinem Bereich?
Zwischen 40 und 50 im Logistikbereich.
Und wie viele müsst ihr jetzt angucken?
Wir haben uns alle angeschaut.
Bei welchen müsst ihr aktiv werden?
Also grundsätzlich kann man sagen, alles, was vor 22 fertiggestellt wurde, ist beim Thema Wärmepumpe zum Beispiel nicht auf dem, oder beim Thema Heizung nicht auf dem neuesten Stand. Es macht aber keinen Sinn, eine Gasheizung aus 2019 jetzt auf eine Wärmepumpe umzurüsten. Das ist wirtschaftlich, macht das keinen Sinn. Und ESG-seitig eine Wärmepumpe, die 5-6 Jahre alt ist, wegzuschmeißen, weiß ich nicht, ob das so beim CO2-Abdruck, der in der Produktion da geschaffen wird, ob das so sinnig ist. Wir schauen uns trotzdem, also wir haben uns alle Objekte angeschaut. Objekte, bei denen wir jetzt wirklich akuten Nachholbedarf sehen, sind 12 bis 15 Stück. Ganz genau kann ich die Zahl jetzt nicht. Aber 12 bis 15 Stück, wo wir teilweise schon dran waren, wo wir ran müssen. Wir haben auch drei, wo wir eine komplette energetische Sanierung machen, mit komplettem Dach runter, Dämmung runter und quasi das ganz große Programm machen.
Und das rechnet sich auch.
Das sind dann Hallen, die ein entsprechendes Baujahr haben. Da muss man es. Also das kommt jetzt sowieso. So in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommt das Dach. Das ist eine Investition, das ist eine sowieso Invest, nenne ich es mal. Das muss man tätigen. Oder wenn man es in 5 Jahren verkauft, kriegt man es im Verkauf abgezogen. Und dann machen wir es lieber heute und haben heute ein Objekt, was auf dem aktuellen Stand ist.
Adrian, du hast schon die Hand so am Mikro, wolltest du?
Ja, genau, das ist es. Wenn du, wir haben jetzt auch ein paar Bestandsimmobilien bei uns umliegen, wenn du eine 4 Jahre alte Immobilie bei dir ins Portfolio genommen hast, dann hast du überhaupt nicht, also zumindest unsere Wirtschaftspläne geben das nicht her, dass ich zu dem Zeitpunkt die Heizung umrüste. Der Blick muss genau dahin gehen, dass man sagt, wenn ich dann in meinem Business Case in der Immobilie den Zeitpunkt erreicht habe, dass ich das tun muss, entweder weil es eben ansteht oder weil ich grundsätzlich ja eher eine CapEx-Maßnahmen über gewisse Jahre sammle und sage, jetzt habe ich einen Topf und jetzt muss ich schauen, was ich damit tue, dann macht es Sinn, das Ding so anzupacken, dass es halt vernünftig ESG-konform ist. Wir werden jetzt nicht in Deutschland nicht sehen, dass man innerhalb von 2-3 Jahren alle Bestandsimmobilien ESG-konform umrüsten kann. Das geht gar nicht. So, man muss schon auch die Wirtschaftlichkeit ein bisschen im Blick halten. Und das wird sukzessive laufen. Und gerade in der aktuellen Situation, weiß Maximilian mindestens genauso gut wie wir, ist es jetzt nicht so, dass wir mit der extremen Aufwertung der Immobilien so viele Zusatzmittel zur Verfügung haben, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Also das ist tatsächlich so, mehr mit Abwertungen zu kämpfen, unser Portfolio ganz genauso. Und aufgrund dieser Abwertungen muss man zusehen, dann geht es eher darum, wo kann ich besonders nah sparen. Und das ist so ein bisschen der gegenläufige Trend, trotzdem genau, was ich gerade gesagt habe. Es wird eine Entwicklung über Jahre, Jahrzehnte teilweise sein, um das genau immer nachzurüsten und zu dem Zeitpunkt X zu machen, wenn ich das Thema in jedem Fall anpacken könnte oder würde. Deswegen macht es keinen Sinn, eine 4 Jahre alte Gasheizung wegzuschmeißen.
Das sieht die Politik bestimmt ein bisschen anders.
Sollte sie vielleicht aber nicht, ne? Ja. Weil, also ich meine, die Argumente.
Uns die Mittel zur Verfügung stellen, ist es ja in Ordnung. Also, aber das ist halt meistens selten.
Ja, im Logistikbereich doch sowieso, oder? Ist ja jetzt bei Wohnen noch ein bisschen einfacher mit Fördertöpfen. Aber apropos Abwertung, sehen wir gerade bei sehr vielen Büroimmobilien, auch in peripheren Lagen, die in die Jahre gekommen sind. Da gibt es ganz viele, die sagen, ja, da kann man jetzt einfach nichts mehr damit machen. Also einfach abreißen ist nicht. Was machen wir denn jetzt mit den alten grauen Kästen? Mal so pauschal betrachtet, vielleicht jetzt nicht nur das eigene Portfolio angehen.
Aber wir haben ein paar, deswegen kann ich das schon sagen. Also auch wir haben 210, 220 Immobilien bei uns, die wir verwalten, managen dürfen. Da sind echt ein paar alte graue Dinger dabei, also auch übers Bundesgebiet, also in Deutschland jetzt übers Bundesgebiet verteilt. Also der Plan abreißen und neu bauen, der wird eher seltener verfolgt. Das kann ich schon sagen. Es gibt auch, kann man schon ganz klar dazu sagen, es gibt auch Waren und Güter, die vertragen gar keinen Neubau. Also das sind Umfänge, wo ich sage, naja, die bewegen sich nicht wahnsinnig viel, die muss ich garantiert nicht beheizen, da arbeiten nicht viele Leute. Die können keine 5,90 Euro, 6 Euro Miete vertragen, weil die Wertschöpfung überhaupt nicht da ist. Sie müssen aber trotzdem irgendwo hin. Und deswegen haben unsere älteren Immobilien, die müssen auch nicht in die Höhe, haben schon noch eine Daseinsberechtigung. Und da muss man so ein bisschen gucken, wenn ich das Ding gar nicht mehr nutzen kann, weil es oben unten reinregnet, das keinen Sinn mehr macht, das Dach zu reparieren, also wirklich nicht mehr nutzbar ist, gut, dann muss ich es irgendwann mal in den Neubau überführen. Aber die Instandhaltung der alten Immobilien ist, oder ich sage es mal auch mal, Nutzen der grauen Energien ist auch eine gewisse ESG-Thematik, die wir auch ganz intensiv verfolgen. Und wirklich der Abriss ist eigentlich der allerletzte Weg.
Mhm. Zumal ja, also wir haben ja zwei wesentliche Komponenten, was den Fußabdruck, CO2-Fußabdruck angeht. Und das eine ist der Bau und das andere ist dann der Betrieb. Und Adrian hat eigentlich ein gutes Beispiel gebracht. Da gibt es durchaus Lager oder Läger, die, wie gesagt, die werden kaum beheizt. Da sind Waren drin, die das gar nicht benötigen oder groß vertragen, was dann wieder die kaufmännische Seite natürlich angeht. Also die Frage muss man sich natürlich schon immer stellen, gerade wenn man selbst einen Bestand hat. Tue ich mir damit oder tue ich jetzt an der Stelle auch der Umwelt einen Gefallen damit, das abzureißen? Weil wenn das so funktioniert und nicht groß irgendwie Energiebedarf hat, dann kann man das, glaube ich, sehr guten Gewissen sogar laufen lassen. Aber es ist halt eine Einzelfallbetrachtung. Es gibt natürlich auch Fälle, da ist es dann einfach mal dran. Jetzt ist Adrian Max eher die Bestandshalter im Podium, aber dennoch, ich würde das eben ähnlich sehen, ja.
Also grundsätzlich versuchen wir, ich habe es glaube ich eingangs, als ich das Projekt mal vorgestellt hatte hier in Leipzig, wie Fabio schon sagte, unsere Grundsatzhaltung ist eigentlich auch, solange das vom Gebäude her Sinn macht, die Flächen für eine breite Masse an Mietern nutzbar ist, versuchen wir immer den Bestand zu erhalten und lieber energetisch zu sanieren, als abzureißen und neu zu bauen. Es kommt immer irgendwann der Punkt bei manchen Objekten, wo man aber über den Abriss einfach nicht mehr hinwegkommt. Da muss man abreißen. Ich hatte es beim Lockpark eingangs gesagt, es gibt ein paar Gebäude, die sind so quellespezifisch. Die kann kein Mieter, der momentan Flächen sucht oder grundsätzlich im Logistikbereich unterwegs ist, nutzen. Das sind einfach Gebäudekonfigurationen, die nicht mehr funktionieren. Genauso gut gibt es aber auch Hallen aus den 60ern, 70ern, die zwar in die Jahre gekommen sind, aber die man wunderbar sanieren kann und auch auf einen modernen Stand bringen kann, wo man die Dämmung austauschen kann, wo man die Energieträger wechseln kann, wo man, um das für den Mieter vielleicht noch besser nutzbar zu machen, zum Beispiel mehr Ladetore einbaut. Das gab in den 60ern, 70ern, war der Bedarf an Rampen nicht so hoch, wie er heute ist. Und so, das ist eher unsere Strategie, dass wir solche Bestandsobjekte aufwerten und für eine breite Masse an potenziellen Nutzern auch wieder nutzbar machen.
Apropos Nutzer, Adrian, dein Kollege Tobias Kassner hat gesagt, 2025 wird E-Commerce wieder eine größere Rolle spielen. Du atmest schon. War ja sehr lange der Treiber E-Commerce. Dann haben jetzt alle gesagt, nee, E-Commerce ist es jetzt nicht mehr. Sag mal was dazu.
Wenn Tobias das sagt, stimmt das sicher. Das ist schon mal vorweg gleich geschickt. Es war wahnsinnig lang der Treiber. Auch da war das Thema Nachholeffekt und in Kombination mit dem Corona, mit der Corona-Situation, waren halt unglaubliche Spitzen. Und man hat hier einfach extrem auf diesen Trend aufgebaut aus Sicht der E-Commerce-Unternehmen. E-Commerce ist aber, wenn man sich jetzt mal die Zeit anschaut, wie lange es diesen E-Commerce an sich schon gibt, das ist eine, und sich da, ich habe jetzt nicht so die schicken Immobilien von Tobias da, Slides von Tobias da, da sieht man es immer sehr gut, das ist ein kontinuierlicher Aufwärtstrend seit 10, 15, 20 Jahren. Und dieser Aufwärtstrend ist, wenn man mal die ganz krassen Spitzen in Corona und die Delle danach anguckt, ist der einfach durchgehend seit 15, 20 Jahren. Und
ja, aber immer noch einen sehr kleinen Prozentsatz nur ein, wenn man sich das insgesamt anschaut.
An Gesamtfläche meinst du? Ja, das Problem war halt das Thema für die E-Commerce-Unternehmen war, sie haben eine immer wieder ein bisschen speziellere Immobilie gebraucht, beziehungsweise wollten dann auch in Teilen in Lagen gehen, die halt auch nicht einfach duplizierbar sind. So, und deswegen war das halt ein extremer Trend im Neubau, weil man gesagt hat, okay, ob das jetzt ein nehmen wir mal die Großen, ein Amazon, ein Zalando oder eben noch ein paar, zwei, drei Nachfolgende sind, die mussten gewisse Märkte erschließen, dafür brauche ich eine gewisse Nähe zu diesen Märkten und die haben gewisse Zentrale gebraucht, die waren auch sehr speziell. Und deswegen war nur der Neubau die Option in allen Varianten. Auch dann die letzte Meile waren Neubau in allen Varianten. Und die kamen halt alle auf einmal. So, deswegen ist das Ding natürlich einmal explodiert. Der Trend wird weiter vorgehen. Ich bin da völlig bei Tobias. Der wird 25, wenn er das sagt, wird das schon so funktionieren. Er geht da von der Spitze von der Delle und von dem durchgehenden Wachstum an sich aus. Sehen wir schon auch so, zumal wir dann immer eben neue Player und weitere Player sehen und aber auch die grundsätzliche Entwicklung in der Gesellschaft. Also ich sage es mal so, wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon. Es werden jeden Tag mehr Leute, die den E-Commerce nutzen. So, das ist immer noch der Fall. Das ist auch die nächsten x Jahre noch der Fall. Dementsprechend ist ein logisches Wachstum dahinter. Und damit ist es auch auf Sicht ein kontinuierliches Wachstum in den Immobilien.
Seht ihr das genauso?
Sehe ich genauso. Vielleicht als kleine Ergänzung dazu. Wir sind europaweit unterwegs. Wir schauen uns da auch immer die Länder im Vergleich an. Und gerade beim Thema E-Commerce, wenn man da jetzt Deutschland mal, ich glaube, UK ist das beste Beispiel, einfach mal E-Commerce Deutschland und UK vergleicht, dann sind die in UK beim Thema E-Commerce deutlich weiter fortgeschritten. Es ist ein viel größerer Treiber und die haben ein viel größeres Wachstum. Es ist ein größerer Markt, als es in Deutschland einfach der Fall ist. Und da ziehen wir so ein bisschen unsere Schlüsse draus, dass wir sagen, da wird Deutschland perspektivisch auch noch hinkommen, dass E-Commerce quasi diesen Gap, den es aktuell zu UK gibt, vielleicht nicht schließt, aber definitiv noch aufholt. Also wir sind auch der Meinung, ob es jetzt 25 ist, bin da ähnlich wie Adrian, wenn Tobias das sagt, dann stimmt es sehr häufig. Aber wir rechnen auch stark damit, dass in den nächsten Jahren E-Commerce doch wieder ein stärkeres Wachstum zu verzeichnen hat, als es jetzt in den letzten Jahren der Fall war.
Ja gut, also gibt es jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel zu ergänzen aus meiner Sicht. Ein Punkt vielleicht, und zwar es wird natürlich spannend zu beobachten sein, wie die neuen Player oder neue Rennplayer im E-Commerce, die eher aus dem asiatischen Raum kommen, wie die sich einfügen, addieren oder dann doch nicht so stark um die Ecke kommen, wie man es vielleicht vermuten kann. Ich habe letztens gelesen, man wird ja schon versucht, irgendwie über Zölle irgendwie zu regulieren, weil da ja teilweise auch Waren eingeführt werden, die vielleicht auch unter fragwürdigen Bedingungen produziert wurden, wie auch immer. Also man muss es halt ein bisschen schauen, wie sich es entwickelt aus der Richtung. Aber das könnte natürlich einen Effekt geben, ja, klar.
Okay, welche Trends, also Tobias hat es nicht gesagt, aber was seht ihr denn noch für andere Trends, wenn wir über Logistik reden, Stichwort KI zum Beispiel?
KI, das Stichwort KI greife ich dann mal auf. Ich glaube, KI ist die Frage, wie man es definiert. Kann man bedingt im Logistikbereich umsetzen? Also wir sehen das bei vielen Mietern bei uns, dass sie schon auf Automatisierungstechnik einfach setzen. Auch hier auf der anderen Seite der Straße im Lokpark ist da Momox relativ stark unterwegs und versucht ein Automatisierungssystem einzubauen, sodass sie die Ware wirklich automatisiert durchs Lager bewegen können. Trotzdem wird es aber ein Geschäft mit einem hohen Need an Mitarbeitern bleiben. Also wir haben jetzt im Lokpark 3000 Mitarbeiter am Standort. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie groß wirklich der Bedarf an Personal in dem Bereich ist. Und allein Momox stellt, glaube ich, 1300, 1400 Mitarbeiter davon, also knapp die Hälfte. Und auch durch Automatisierungstechnik kann man das vielleicht teilweise reduzieren. Der Bedarf wird aber immer da bleiben. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das Stichwort KI. Ich glaube, da ist die Technik noch nicht weit genug fortgeschritten, um das an vielen anderen Punkten zu implementieren. Es wird aber sicherlich in der Zukunft kommen. Also es ist ja eine der größtwachsenden Technologien jetzt der letzten Jahre. Ich glaube, gerade mit ChatGPT haben wir gesehen, dass keine Website so stark angenommen wurde jemals zuvor. Ich glaube, das ändert sich in den nächsten paar Jahren, was man an KI im Logistikbereich implementieren kann. Dass man weit gesponnen weiß, die Auslieferungsfahrzeuge von Amazon, die dann vielleicht nicht mehr mit einem Mensch durch die Gegend fahren, sondern ohne, das können wir noch weiter in Ferne. Aber das wären ja so Punkte, wo die Logistik auch vom Thema KI dann betroffen wäre.
Adrian schüttelt so ein bisschen den Kopf. Was seht ihr für...
Ob nur die Fahrzeuge fahren, und also die fahren können das vielleicht, die dürfen es nur nicht.
Ich sag ja, das wird noch dauern.
Ich glaub, genau, das war das Einzige, wo ich den Kopf geschüttelt habe. Ansonsten stimme ich Maximilian vollumfänglich zu. Wir werden in den Flächen, also ich glaube, in den Flächen werden wir es ganz massiv merken. Warenbewegungen in den Immobilien, weil wir eben das Thema Fachkräftemangel haben. Das ist eher aus der Not heraus. Nicht, weil wir sagt, hey, cool, KI. Oder eben unsere Betreiber sagen, super, weil das kostet nämlich eine Menge Einmalinvest, das Zeug. So Mitarbeiter zahle ich halt kontinuierlich, meistens.
Du meistens, oder?
Ja. Machen das bei uns karitativ, was schön ist. Okay.
Gott sei Dank. Karitative Projektentwickler, sehr gut.
Aber das ist dieser Fachkräftemangel, den wir vorher schon mal als Thema hatten, das ist ein Zwang, den wir als Treiber sehen, dass ich eben zusehe, okay, ich krieg die Leute nicht mehr, ich muss zusehen, wie ich weniger Leute in meinen Flächen beschäftigt bekomme. Das ist ein bisschen auch gegensätzlich zu dem Thema von vorher, dass die, oder viele Bürgermeister sagen, oh, bitte viele Mitarbeiter beschäftigen, und dann sagen die Unternehmen immer, ja, woher denn? Ja, woher denn nehmen? Das Thema in Gerd ist auch nicht ganz so von der Hand zu weisen. Ich sag, da glauben wir dran, da gibt's noch ein paar. Aber ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel bewegen, weil es eben, wie gesagt, mit einem wirtschaftlichen Zwang zusammenhängt, und dann klappt's meistens am schnellsten und am besten.
Fabio, dein Trend?
Mein Trend, also ja, mal weg von der KI. Alles
ja, genau. Klar,
gut. Also es gibt natürlich verschiedene Ansatzpunkte. Einer vielleicht, der mir spontan eingefallen ist, aus dem Bereich auch der Logistiker, die beschäftigen sich natürlich schon sehr stark damit, wie die Mobilität in Zukunft funktioniert. Welchen LKW nehme ich denn, welchen kaufe ich denn? Im Moment funktioniert es nur über Subventionen, wenn man mal ehrlich ist. Also ich kenne zumindest keinen, der sagt, ja super, ich kauf mal irgendwie einen aus dem Bereich Wasserstoff oder Elektro, und so eine Subvention ist eigentlich völlig übertrieben, brauche ich nicht. Das ist noch zu teuer. Trotzdem sehen wir, dass sich damit viele beschäftigen und dass auch nachgefragt wird, wie das in unserer Immobilien in Zukunft aussehen kann in Bezug auf Ladeinfrastruktur zum Beispiel. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, der damit spielt. Insgesamt natürlich das ganze Thema entlang der Supply Chain, was das Thema Mitarbeiterverfügbarkeit angeht, wird mehr und mehr sich die Frage gestellt, müssen wir mehr automatisieren? Ich glaube, in der Mobilität, bin ich bei Adrian, das ist relativ schwierig noch, weil das gibt im Moment unsere Infrastruktur einfach nicht her in Deutschland. Und auch unsere Regularien nicht. Mal gucken, wo es hingeht. Aber eben auch in der Immobilie letztendlich, ja. Zweiter Punkt ansonsten, was die Immobilien angeht, ich glaube, man ist recht gut beraten, in vielen Immobilien mehr zu schauen, dass wir eben auch Gefahrstoffe aus dem Bereich Batterie, aber auch aus dem Bereich Chemie und Industrie halt lagern können. Da haben wir, würde ich schon einen Trend drin sehen, dass das auch ein Bedarf ist. Nicht an jedem Standort gleich vielleicht. Und vielleicht sind es auch ein paar weniger Flächen für Batterien jetzt gewesen die letzten Jahre, als dieser Trend schon prognostiziert wurde. Das muss man auch, denke ich,
feststellen. Aber,
wollen das dann die Leute in ihrer Nähe haben? Genau sowas?
Naja, gut, also grundsätzlich ist es ja mal so, es gibt keine einheitliche Richtlinie dafür in Deutschland, wie es genau zu lagern ist. Und man kann da, ich sag mal, in manchen Bundesländern sehen, mit welchem wenig Aufwand das möglich ist und in anderen, welche große Regularien angesetzt werden. Bisher muss ich aber sagen, also wenn wir mit dem Thema um die Ecke gekommen sind, haben wir, müsste ich jetzt überlegen, aber aus der Bevölkerung würde ich sagen, erinnere ich mich jetzt an keinen Fall, wo es wirklich Gegendruck irgendwie gab, wo man gesagt hat, so um Gottes Willen, ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, hat irgendein Tesla gebrannt und jetzt habt ihr hier, keine Ahnung, wie viel 100 oder 1000 Batterien drinstehen, dann wird das hier ja eine Katastrophe werden. Zumal auch gerade da die Unternehmer, also Logistiker in dem Fall, die sich dann mit dem Thema beschäftigen, schon sehr konkrete Konzepte haben, wie sie da vorgehen. Also das Sicherheitsbedürfnis auch der Unternehmen selbst ist da, würde ich fast sagen, höher als das der Anwohner, weil der Schaden und auch die Ausfälle, die sie dadurch generieren würden, sind viel höher. Also der Brandschutz an der Stelle, der vorbeugende, ist schon in aller Regel allein getrieben durch die Unternehmen, die das lagern wollen, hoch angesetzt. Und das nehmen wir wahr, ja.
Geschätzte Herren, ich danke sehr für dieses Gespräch. Nächstes Jahr wünsche ich mir einen Podcast, wenn Tobias das sagt. Da frage ich mal Tobias Kassner an und dann stelle ich dem alle Fragen zu Trends. Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.